Ja, Weihnachten. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Daran wollen wir uns heute erinnern. Weihnachten. Und Weihnachten, ja, hat im Volksmund ja noch die ein oder andere Bezeichnung. Es wird Fest der Liebe genannt, Fest der Hoffnung, Fest, ja, und unter anderem eben auch Fest des Friedens. Weihnachten, Fest des Friedens. Und alle diese Bezeichnungen haben ja in der Regel schon auch einen biblischen Ursprung. Jürgen hat heute Morgen schon die Weihnachtsgeschichte verlesen und eben diese Engel sangen ja: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Friede, Friede auf Erden, Weihnachten, Fest des Friedens. Unter dieses Motto oder diesen Titel möchte ich die Predigt stellen. Und zwar deshalb, weil ich denke, dass der ein oder andere, ja, in dieser Gesellschaft, vielleicht auch in diesem Raum, sich über dieses Thema immer wieder Gedanken macht. Vielleicht gerade in diesen Tagen. Zum einen, da wir ja so ziemlich täglich durch mindestens zwei Headlines in den Medien erinnert werden, dass eben kein Friede auf Erden ist. Ja, mindestens zwei Kriege beschäftigen unsere Gedanken derzeit immer wieder. Dazu Debatten politisch über Dinge wie Wehrpflichteinführung. Krieg ist wieder in aller Munde. Das zum einen der richtige Krieg, aber dann auch auf der anderen Seite ist es auch interessant, dass jedes Jahr um Weihnachten so ziemlich jede große Zeitung auch damit mindestens einen Artikel füllt, dass man darüber schreibt, dass ja, Weihnachten in der Regel auch ironischerweise statt Friedensfest zum Krisenherd der Familien geworden ist und deshalb füllt jeder einen Artikel damit, dass irgendein Psychologe interviewt wird, der Tipps gibt, wie man Weihnachten eben ohne Streit schafft zu überwinden. Ohne Streit in der Familie. Also Frieden auf Erden nicht so einfach. Manch einer fragt sich vielleicht, warum kriegen wir das mit dem Frieden nicht hin? Und mit welchem Recht können wir Weihnachten als Fest des Friedens feiern? Und wenn wir uns wirklich mit Gottes Wort auseinandersetzen, dann dürfen wir das wissen. Ja, wir haben wirklich Grund, Friede auf Erden auszurufen. Und damit wollen wir uns eben heute beschäftigen, wie Gott an Weihnachten eben begonnen hat, Frieden zu stiften. Damit möchte ich heute nicht einen der typischen Weihnachtstexte aufschlagen, sondern den Titusbrief. Titusbrief Kapitel 3. Nach Timotheus, vor Philemon und Hebräer, der Titusbrief. Und zwar, weil dort eben sehr deutlich beschrieben wird, wie Gott Frieden gestiftet hat auf Erden, Frieden mit den Menschen. Titus 3, und ich lese ab Vers 3 bis Vers 7. Dort lesen wir: Denn auch wir waren einst unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügungen, lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet. Durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Ja, das ist unser Text und wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, beginnt er erstmal mit der Quelle des Unfriedens. Letztlich mit der Quelle von Krieg. Unfriede zwischen Gott und Mensch und Unfriede zwischen Mensch und Mensch. Dieser Vers 3, diese Auflistung ist eigentlich, ja, zeigt uns den Weg, wie es eben zu einem handfesten Krieg kommen kann. Von einem sündigen Herzen zu einem handfesten Krieg. Und wenn wir das verstehen, was hier steht, dann können wir auch verstehen, warum eben kein Friede auf Erden ist. Warum gar kein Friede sein kann. Warum es gar nicht zu erwarten wäre, dass wir 2023 Jahre circa nach der Geburt Christi eben immer noch keinen Friede auf Erden unter den Menschen haben. Weil das sündige Herz noch nicht ausgetilgt ist aus den Menschen. Ja, und die Abfolge, die er hier beschreibt, beginnt mit unverständig. Ja? Oder zuerst noch, es ist interessant, er sagt, wir waren einst. Damit sagt er erstmal, wir alle. Ja? Auch ich und ihr, wir alle. Er spricht von uns allen. Er spricht nicht von ein paar machthungrigen Politikern oder sonstigen Irregeleiteten. Nein, wir alle. Ja? Der Grund für Unfriede in der Welt sind nicht ein paar wenige, sondern das Problem sind wir. Und aber er sagt, wir waren einst. Ja, warum schreibt er das? Nun, weil er eben an Menschen schreibt, die er wirklich für Menschen oder die wirklich Menschen sind, die bereits Frieden mit Gott gefunden haben und die deshalb hoffentlich schon Bekehrung weg von diesen Dingen erlebt haben. Und doch spricht er aber auch sich und sie und uns alle eben mit schuldig, dass wir von Natur aus erstmal so sind. Und es beginnt eben damit, wir waren oder sind unverständig. Unverständig, was heißt das? Ja, unverständig, wir verstehen nicht. Ja, was verstehen wir nicht? Nicht Mathe oder Physik, sondern wir sind unverständig in Bezug auf Gott. Und wir sind nicht unverständig, weil wir einfach zu blöd sind. Wir sind unverständig, weil wir uns dagegen sträuben, etwas einzusehen. Weil unser Herz sich von Natur aus dagegen sträubt, Gottes Majestät anzuerkennen. Wir sind von Natur aus unverständig, dass ja, teilweise erstmal das da ein Gott ist. Gut, das hat Gott eigentlich irgendwo in uns hineingelegt. Aber wir sind unverständig, dass er uns wirklich vorschreiben darf, wie wir zu leben haben. Und dass er wirklich Grund hat, zornig zu sein, wenn wir das nicht tun. Dass unser Leben eigentlich zu seiner Ehre sein sollte. Und dass es schlimm ist, wenn wir es leben, ohne nach ihm zu fragen. Aber für diese Dinge haben wir von Natur aus erstmal kein Verständnis. Da schreit das natürliche Herz erstmal nicht gleich ja. Sondern das natürliche Herz schreit von Natur aus, mein Reich komme und mein Wille geschehe. Anstatt dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie der Herr uns gelehrt hat zu beten. Und dieser Zustand, dieser Unverstand demgegenüber, dass Jesus Herr ist, den finden wir interessanterweise in jeder traditionellen Weihnachtskrippe wieder. Eine Erinnerung daran. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie es ein Ochse und ein Esel in so ziemlich jede Weihnachtskrippe geschafft haben? Wie das zur Tradition wurde? Denn es ist historisch gesehen auf jeden Fall davon auszugehen, dass sie nicht wirklich dort waren. Ja, das war nicht so, davon ist nicht auszugehen. Aber man geht davon aus, dass es sich auf einen Vers in Jesaja bezieht. In Jesaja Kapitel 1, Vers 3. Und wenn wir den lesen, dann erinnert er uns doch an die typische Weihnachtskrippe, wenn dort steht, ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel hat keine Einsicht, hat keinen Verstand. Israel hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Also hier wird gesagt, jeder Ochse und jeder Esel weiß, wem er gehört, wo er hingehört und von wem er genährt wird. Aber hier spricht Gott über sein Volk und eigentlich letztlich über die ganze Menschheit, aber sie wissen es nicht. Und deshalb werden Ochse und Esel oftmals dort abgebildet, weil sie uns eben erinnern, dass eben die übrige Welt nicht da war, weil sie ihren Herrn nicht erkannt haben. Und so liegt es uns von Natur aus im Herzen, nicht zu erkennen, dass da ein Herr im Himmel ist, dem gegenüber wir verantwortlich sind. Wir haben kein Verständnis dafür. Und daraus folgt ganz organisch die nächste Stufe, die Paulus in Titus 3 nennt. Unverständig, ungehorsam. Ja, denn wenn ich kein Verständnis dafür habe, dass da ein Gott ist, dem ich wirklich gehorchen muss, ja, dann mache ich es natürlich auch nicht. Und damit beginnt eben der Unfriede zwischen Gott und Mensch, ja, der Krieg zwischen Gott und Mensch, in dem der Mensch sich der Autorität Gottes entzieht, rebelliert und seinen Willen tut anstatt Gottes Willen. Und daraus folgt ebenso organisch auch die nächste Stufe. Unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre. Ja? Denn wenn wir Gott nicht als unseren Leiter haben wollen, wenn wir nicht auf dem Weg gehen wollen, den Gott uns führt, ja, dann gehen wir natürlich zwangsweise in die Irre, wenn er uns den richtigen Weg gewiesen hätte. Irregehend. Das gilt sowohl für den Einzelnen als auch für die Welt als Ganzes. Und ja, damit ist auch das schon der Grund, warum es eben gar nicht zu erwarten ist, dass Probleme, die in dieser Welt sind, sei es von Kriegen bis hin zu ja, sonstigen politischen Problemen, dass die zu erwarten sind, solange der Mensch nicht nach Gottes Weisheit fragt. Denn wenn wir Gottes Weg nicht folgen, dann sind wir naturgemäß irregehend. Ich sage das nicht mit dem Anspruch, dass ich wüsste, wie es zu laufen hätte. Ich sage das nur mit dem Anspruch, dass ich jemanden kenne, der wüsste, wie es zu laufen hätte. Unverständig, ungehorsam, irregehend. Und auch das nächste ergibt sich wieder, dienten mannigfachen Lüsten. Ja, denn wenn ich Gott nicht diene, dann diene ich jemand anderem. Und Paulus nennt eben unsere Lüste oder Vergnügungen, manche übersetzen auch Lüste und Begierden, also etwas allgemeiner, auch wenn Vergnügungssucht durchaus etwas ist, das sehr vorherrschend und treibend sein kann. Nein, aber es ist grundsätzlich. Ja, wenn wir nicht mehr Gott folgen, folgen wir eben unseren eigenen Lüsten und, wie es hier heißt, wir dienen ihnen. Ja, denn wir werden automatisch zu den Knechten unserer Lüste. Das wird am besten sichtbar oder sehr gut illustriert, wenn man Alkohol- oder Drogenabhängige sieht. Ja, man wird zum Knecht seiner eigenen Lust, der man sich irgendwann mal hingegeben hat. Und so schlimm dieses Bild ist, ich weiß nicht, wer so jemanden kennt und vielleicht sogar so ein Schicksal in seiner Familie hat, das ist schlimm, aber es gilt auch für alle anderen Lüste letztlich. Ja? Auch die Lust nach Geltung, nach Anerkennung, nach Selbstverwirklichung, nach Karriere, nach Ruhm, nach Besitz. All diese Lüste nehmen uns letztlich gefangen, ja, werden zu unserem Herrn, der uns knechtet und uns eben von da an den Weg weist. Wir sind immer Knechte. Entweder wir sind Knechte Gottes oder wir sind Knechte unserer Lüste. Und hier beginnt dann natürlich jetzt auch der Krieg zwischen Mensch und Mensch. Ja. Denn wenn ich Gott nicht gehorche, wenn wir alle Gott nicht gehorchen, sondern jeder seinen eigenen Lüsten dient und jeder sein eigenes Reich bauen will, dann ist es einfach nur normal, dass sich das irgendwann mal gegenseitig in die Quere kommt. Ja, wenn wir eine Welt von 8 Milliarden kleinen Königen sind, die alle ihr Reich bauen wollen, dann wird es Zwist geben. Entweder im Großen, dass zwei Staaten Lust auf den gleichen Landstrich haben und dann gibt es Krieg oder im Kleinen. Ja? Wir hatten es vorher, dass Weihnachten auch oftmals ein Krisenherd ist. Warum? Weil jeder mit seinen eigenen Wünschen und Erwartungen kommt und will, dass sein Reich komme und sein Wille geschehe und so beginnt Krieg. Und so eben auch das nächste, Leben in Bosheit und Neid. Denn wenn wir Gott nicht gehorchen, dann sind wir natürlich auch bereit, mit Boshaftigkeit unseren eigenen, danach zu streben, unseren eigenen Willen durchzusetzen. Leben in Bosheit und Neid. Ich bin bereit, für meinen Willen, für das, was ich will, zu kämpfen. auch gegen dich, wenn es sein muss. Entweder indem ich in dein Land marschiere oder indem ich lautstark meine eigenen Vorstellungen einfordere oder auf sonstige Art. Ich bin bereit zu kämpfen für meinen Willen. Oder wenn ich es eben nicht schaffe, dann werde ich neidisch und missgünstig. Und es entwickelt sich solche Bosheit in meinem Herzen. Und daraus resultiert eben eine Welt, in der es allgemein vorkommt, dass wir, ja, wie Paulus es beschreibt, wir sind verhasst und einander hassend. Hass eben, Hass in der Welt. Weil jeder für sich kämpft, gegen Gott, gegeneinander. Und natürlich nicht jeder einzeln für sich, ja, man kann auch oftmals Waffenbruderschaft in solchen Fällen schließen, wenn man eben einander nützt. Und ich will kein unrealistisches Bild malen, dass kein Mensch auf dieser Welt mit irgendeinem auch nur annähernd in Frieden auskommen kann. Nein, aber wir haben Hass in dieser Welt. Ja? Zwischen Staaten, zwischen verschiedenen Weltanschauungen. Und nein, die Ausrede zählt seit mindestens 100 Jahren nicht mehr, dass es nur die Religionen sind, die für Krieg sorgen. Wir haben spätestens in den letzten 100, 120 Jahren gezeigt, dass wir das auch sehr gut ohne Religion hinkriegen, Krieg zu führen. Es braucht halt irgendeinen Anlass, irgendeine Ideologie, irgendeine Rechtfertigung, sei es, dass ich ja wirklich Gott und die Religion missbrauche oder eben eine andere, wie den Nationalsozialismus oder dergleichen. Und solange das unsere Natur ist, wird Krieg in dieser Welt auch nicht weichen. Aber eben nicht nur der Krieg zwischen Mensch und Mensch, sondern der Krieg, der Unfriede zwischen Mensch und Gott. Und ja, es ist nicht übertrieben, wenn ich hier von Krieg spreche. Von Krieg zwischen Mensch und Gott. Warum? Weil der Schrecken der Sache im Kern der gleiche ist. Aber hier wird es halt schwierig. Denn wir sind von Natur aus auch eben dafür unverständig. Unverständig einzusehen, ja, es ist wirklich schlimm, in Sünde zu leben. Ja, es ist wirklich schlimm, Gottes Heiligkeit herauszufordern. Das ist nicht das Natürliche, was ich denke. Dass, wenn ich zu dir gemein bin, dass dann Gott Grund hat, zornig zu sein. Aber so ist es. Oder selbst wenn ich nicht mal zu dir gemein bin, sondern nur versuche, ja, eben meine Ehre zu suchen anstatt der Ehre Gottes. Warum sollte es denn schlimm sein, wenn ich zum Beispiel mich scheiden lasse und den Bund der Ehe breche, wenn ich dadurch doch glücklicher bin? Das muss Gott doch verstehen. Hat er denn kein Verständnis? Nein, wir haben kein Verständnis für die Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes. Aber wir müssen sie lernen. Und nur ein paar Bibelverse, die uns ein wenig vielleicht wachrütteln können. Zum Beispiel heißt es in Jesaja 1, Vers 13, dort spricht Gott zu seinem Volk, das zwar schon noch die Rituale, ja, die Kirchgänge einhält, aber eben nicht sein Leben Gott unterwirft. Zu denen spricht er in Jesaja 1, Vers 13, bringt nicht mehr vergeblich Speisopfer. Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbatversammlungen halten. Frevel verbunden mit Festgedränge ertrage ich nicht. Er erträgt es nicht. Gott erträgt Sünde nicht. Selbst wenn sie in religiösem Gewand kommt. Ich ertrage es nicht, ich will es nicht sehen. Hört auf. Und in Jesaja 59, 1 und 2 lesen wir: Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Also Sünde, Gott hasst Sünde und Sünde trennt von Gott. Und was auch, wogegen auch unser Herz sich sträubt, ja, Sünde macht Gott auch wirklich zornig. Wirklich, wirklich, wirklich. Das lesen wir auch im Neuen Testament, in Offenbarung, Kapitel 6. Und dort heißt es auch schon davon, dass mal ein Tag kommt, an dem Gott diesen Zorn zeigen wird. Über alle. Und dann wird dieser Tag beschrieben, wenn es heißt in Offenbarung 6, Vers 16, und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Dafür haben wir kein Verständnis von Natur aus. Und doch ist es wahr. Sünde ist eine Kriegserklärung gegen Gott. Und das müssen wir verstehen. Ohne diese Einsicht, wenigstens zu einem Funken, können wir uns gar nicht richtig mit Gott und Theologie auseinandersetzen. Und ich habe eine Beschreibung gefunden von einer Frau, die in Worte gefasst hat, wie es für sie war, als sie einmal zu diesem Punkt kam, zu diesem, wie sie es nennt, Gewittersturm einer Selbsterkenntnis. Und sie schrieb, wie von einem blendenden Scheinwerfer beleuchtet, stand mein ganzes früheres Leben vor meinen Augen. In göttlichem Licht sah ich zum ersten Mal mich selbst in meiner Sündhaftigkeit und Hässlichkeit. Das war so überraschend und furchtbar, dass es mich zu Boden warf. Ich war nicht ausgeglitten oder auf die Knie gefallen, sondern einfach umgeworfen, wie von einer Macht außer mir, und ich wusste sofort, es ist der Herr. Und deutlich hörte ich seine Stimme und sie sprach, Schuld, Sünde, Unrecht, dein ganzes voriges Leben. Wie aus allen Winkeln des Zimmers rief es mir zu, Schuld, Schuld. Oh, wie furchtbar, wie erschütternd war das für ein Menschenkind, das sich so lange für gut und edel gehalten hatte. Wie vielen Menschen hatte ich wohl Unrecht getan, wie vielen geschadet, und alle führten sie Klage wider mich. Es war mir, als würde ich in die Hölle geworfen, und ich wehrte mich nicht dagegen, sondern wusste, da gehörst du hin. O Sündennot, o tiefster Herzeleid, nichts ist mit dir vergleichbar an menschlicher Qual, und dennoch, in all dieser Pein wusste ich mich irgendwie festgehalten. Und ganz tief drinnen war ein kleines, verborgenes Leuchten meines Geistes, ein schwaches Händeausstrecken nach oben, indes ich stöhnte und litt, das war Buße, echte geistgewirkte Buße. Und erst jetzt wurde mir Jesus als der Sündenheiland geoffenbart. Und ja, es ist gewiss eine Person, die es heftig erlebt hat in dieser Situation. Aber hattest du diesen Punkt, an dem wirklich du deine Schuld wirklich als Schuld vor Gott erkannt hast? Vielleicht nicht in diesem heftigen Ausmaß, aber hattest du diesen Punkt, wo du wirklich vor Gott standest und zugeben konntest, ja, ich bin wirklich schuldig. Ich brauche wirklich Vergebung. So richtig echt, wirklich. Ich bin schuldig. Nicht alle anderen, nicht Gott ist letztlich schuld, sondern ich bin schuld. Ja, Gott, ich stehe unter deinem Zorn. Und es ist wirklich wichtig, frag dich das, denn kein Mensch wird ungebrochen in den Himmel eingehen. Kein Mensch wird erhobenen Hauptes vor lauter Selbstvertrauen strotzend in die Herrlichkeit eingehen, sondern wer so in die Ewigkeit eingeht, wird dann gebrochen und niedergeworfen werden. Es ist keine geringe Sache, wenn wir von Schuld und Sünde sprechen. Aber wir müssen es, denn nur dann können wir uns wirklich mit allem Weiteren auseinandersetzen. Und auch erst dann macht Weihnachten Sinn. Erst dann wird das alles schön, was da passiert ist. Erst dann ist es eine großartige Sache, dass Gott Frieden gesucht hat mit uns Menschen. Und das möchte ich jetzt mit euch betrachten. Ja, Gott ist zornig, das ist wirklich wahr. Aber er sucht auch den Frieden. Sünde macht ihn zornig, aber er will seinen Zorn gar nicht ausschütten. Und deshalb sucht er Frieden. Und davon lesen wir eben, wenn wir hier weiterlesen, ab Vers 4. Dort lesen wir, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. Und das ist eben Weihnachten. Es erschien etwas, nein, es erschien jemand. Es erschien jemand. Und dieser jemand ist Ausdruck der Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Denn von diesem jemand, von diesem Kind heißt es in Jesaja 9, Vers 5, Das ist der wunderbare Ratgeber, der starke Gott, der ewige Vater und der Friedefürst ist. Kurz gesagt, Gott selbst wurde Mensch in diesem Kind. Und das war der erste Schritt. Ja? Gott war bereit, den ersten Schritt zu gehen, Versöhnung zu suchen. Daran scheitert es doch oft schon bei Menschen, oder? Dass keiner den ersten Schritt tun will. Besonders, wenn man sich im Recht sieht, oder? Das reden wir uns ja meistens ein, dass der andere eigentlich so ziemlich alle Schuld hat und ich eigentlich gar nicht. Und wenn ich, dann ja nur, weil ich auf ihn reagiert habe. Gott war wirklich ohne Schuld am Krieg zwischen Gott und Mensch. Und trotzdem suchte er die Versöhnung. Er kam uns entgegen. Er kam zu uns. Und zwar wie? In Freundlichkeit und Menschenliebe. In Freundlichkeit, das heißt einfach, ohne stillen Groll und kühle Zurückhaltung. In Freundlichkeit. Und in Menschenliebe, also Liebe, die er uns entgegenbringt, einfach nur deshalb, weil wir Menschen sind. Weil wir in seinem Bild geschaffen sind. So eine grundsätzliche, erstmal gar nicht verdiente Liebe. Wie viel mehr Grund hätten wir, uns das entgegenzubringen, da wir ja untereinander Menschen sind? Gott kam in Menschenliebe und Freundlichkeit. Er machte den Anfang, also das ist so die Chronik des Friedens, den Gott stiftet. Er macht den Anfang, er kommt in Freundlichkeit und Liebe und drittens, er kommt ohne Forderungen. Denn wir lesen, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit gerettet. Also nicht, um Friedensverhandlungen zu starten, um einen gewissen Maßstab auszuhandeln, ja, gewisse Reparationsforderungen einzufordern, nein, ohne Forderungen, sondern nur mit dem Angebot des Friedens. Und es ist natürlich auch sehr gut ausgedrückt hier, wenn es heißt, Werke der Gerechtigkeit, die wir getan hätten, nicht haben, hätten. Wir haben sie ja gar nicht getan. Wir hätten ja gar nichts vorzuweisen. Denn all unsere guten Werke, das macht die Bibel klar, sind ja letztlich auch aus demselben bösen Herz hervorgegangen und damit letztlich von Stolz oder Selbstgerechtigkeit befleckt. Weil sie eben nicht in erster Linie getan wurden, weil Gott gut ist und wir es ihm schuldig sind. Und weil er diese Menschen gemacht hat und ich ihnen deshalb Gutes tun will, sondern weil ich ja gerecht sein will. Nein, er kommt ohne Forderungen. Er kommt nicht auf halbem Weg entgegen, sondern den ganzen Weg entgegen und streckt uns die Hand des Friedens aus. Und viertens, ja, also er kommt in Freundlichkeit und ohne Forderung und er kommt mit der Bereitschaft zu geben. Nicht nur zu vergeben, zu geben. Und das ist ausgedrückt einfach durch das Wort hier errettet. Ja? Paulus schreibt an Christen, sie wissen das, ich will es trotzdem ausführen. Denn errettet wurden wir eben nicht einfach so, sondern es hat Gott etwas gekostet. Es hat ihn etwas gekostet. Und das sollte uns auch nicht verwundern. Denn wenn ich mich an dir verschuldet habe, dann steht ja eine Schuld im Raum. Und wenn er diese Schuld nicht von mir einfordert, dann bleibt er ja auf dieser Schuld sitzen. Und das ist natürlich auch etwas, wofür wir kein Verständnis haben, wo wir von Natur aus unverständig sind. Aber nein, Gott kann nicht einfach fünf gerade sein lassen, für alle Ewigkeit seine Ehre befleckt sein lassen. Nein, es fordert nach einem Ausgleich unsere Herausforderung, unsere Sünde. Aber er ist bereit zu geben und nicht zu fordern. Er ist bereit, selbst sich zu opfern. Oder je nach Betrachtung seinen Sohn zu opfern, der mit Gott eins ist. Er ist bereit, das zu bezahlen, was du und ich verschuldet haben. Um dir so völlig freie Gnade anzubieten. Freie Gnade. Aber selbst da ist er noch nicht fertig. Ja, denn wir lesen weiter. Er hat uns errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Gott will nicht einfach nur, dass da nichts mehr zwischen uns steht, zwischen uns und ihm. Er will mehr. Und so beginnt er, den, der zu ihm kommt, auch zu verändern. Warum? Weil Gott eben nicht nur will, dass nichts zwischen uns und ihm steht, sondern er will eine Beziehung. Ja. Denn Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg, hat mal jemand gesagt. Er will ganzen Frieden. Frieden mit dir. Beziehung mit dir. Ja. In Liebe. Das ist, was Gott geben will. Aber weil wir nicht fähig sind zum Frieden, ist er sogar bereit, an uns zu arbeiten, dass wir fähig werden zum Frieden. Dass unser Leben nicht mehr eine einzige Kriegserklärung an ihn ist. Und das gipfelt eben alles darin, Vers 7, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Also in anderen Worten, damit wir einmal bei ihm sind und in Ewigkeit in Frieden mit ihm leben können. Er will eine Beziehung zu uns. Er will mehr als nur vergeben. Er will uns. Und das ist schön. Und diese Hand begann er eben an Weihnachten auszustrecken und er streckt sie bis heute aus. Und deshalb können wir bis heute Frieden feiern. Friede auf Erden. Friedensangebot auf Erden. Noch nicht Frieden unter den Menschen, noch nicht endgültiger, ewiger oder Friede, aber Friedensangebot auf Erden. Und so ist es natürlich heute am Menschen, dieses Angebot im Glauben anzunehmen. Mit dem Schuldeingeständnis, ja, ich habe den Krieg begonnen und du hast ihn beendet und darauf vertraue ich. Und mit diesem Glauben wird der Friede angenommen und der Friede mit Gott geschlossen. Das ist natürlich der Anspruch an jeden, der diesen Frieden noch nicht beschlossen hat, es zu tun, eben Friede mit Gott zu suchen. Bereitschaft, das anzunehmen. Wenn das Herz sich dagegen sträubt, dann darum zu ringen und darum zu flehen, Herr, gib mir dieses Verständnis. Aber auch an den Gläubigen stellt das einen Anspruch, nämlich Gott nachzuahmen, ein Friedensstifter zu sein. Indem auch du bereit bist, den Anfang zu machen, wo du in einem Konflikt steckst. Indem du freundlich auf den anderen zugehst. Indem auch du bereit bist, keine Ansprüche zu stellen und Mindestanforderungen, mindestens mit so viel Aufrichtigkeit musst du kommen und vorher kannst du mir gestohlen bleiben. Mindestens so viel Gerechtigkeit, mindestens so viel Veränderung muss geschehen sein. Indem du bereit bist, die Kosten zu tragen. Und das nicht nur, wenn dir jemand an deinen Karren gefahren ist, sondern meistens, also wortwörtlich, denn nämlich meistens sind wir ja einfach nicht bereit, den anderen so ganz ohne ein gewisses Maß an Rache ziehen zu lassen. So ein bisschen muss ich es ihm schon reindrücken. So ein bisschen muss er zahlen. Mindestens 3 Tage. 3 Tage bin ich wütend. Nein, das heißt einfordern, das heißt büßen lassen. Aber das macht Gott nicht. Er lässt die Kosten ganz fallen, indem er sie selbst trägt. Und ja, es ist schwer, das auszuhalten. Es ist schwer, sich das ganz zu verkneifen, es dem anderen reinzudrücken. Es ist schwer, dem anderen ganz zu vergeben. Aber es darf etwas kosten, weil es auch Gott etwas gekostet hat. Und eben auch zuletzt, indem auch wir bereit sind, über die Vergebung hinaus wirklich die Versöhnung und die Beziehung zu suchen. Ja, und dementsprechend gehören wir hoffentlich nicht zu denen, die sich jetzt an Weihnachten auch in der Familie streiten, sondern hoffentlich zu denen, die in Friede miteinander zusammenkommen, in Friede auch mit den Verwandten. Vielleicht ist das ja auch hier und dort das Zeugnis, was die Menschen brauchen, dass wir auch vom größeren Frieden erzählen dürfen, von dem Frieden, den Gott stiftet, den Gott anbietet, dem Frieden, dem eigentlich an Weihnachten gedacht wird, dem Friede zwischen Gott und Mensch.